Marlin?
Ja?
Beobachtest du auch so gerne Menschen wie ich?
Oh, ja, manchmal schon. Ich hab doch nie mit jemandem darüber gesprochen, aber ich mach's echt schon gerne.
Ich verstehe das.
Ich habe heute überlegt beim Einstieg, ob wir das so machen oder ob wir so machen, wir fühlen uns beobachtet.
Ja.
Dass wir so eine zweite Einstiegsidee gehabt, die ich auch so ein bisschen hatte bei unserem heutigen Film. Aber bevor wir das genau besprechen.
Wir können auch einfach, guck mal, pass mal auf, ich mache jetzt einfach nochmal hier so bupp. Dann machen wir es nochmal. Pass auf. Machen wir nochmal.
Okay.
Martin.
Ja.
Fühlst du dich auch so beobachtet wie ich?
Ja, ständig. So. Das doppelte Intro.
Sehr gut. Beim Anfang haben wir das sowieso ineinander reingelabert, deswegen ist doch passt perfekt. Haben wir zwei Intros gemacht. Sehr schön. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Also es geht heute um Beobachten und beobachtet werden. Wie das alles zusammenhängt, mehr dazu gleich. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Filmmagazin. Wir sind...
Ja. Das bin der Eimer. Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir sind hier zusammengekommen, um über Filme, Serien zu sprechen. Alles drumherum und außerhalb. Und auch manchmal sehr gerne in die Tiefe gehend. Auch Filme, die ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, ja. So wie heute. Aber auch gerne, die ganz backfrisch aus dem Kinoofen gekommen sind. Die schauen wir uns auch sehr, sehr, sehr gerne an. Ab und zu auch mal kleine Specials. Die findet ihr auf unserer Webseite filmmagazin.org. Dann auch mal gerne, wenn wir sozusagen ein Thema auch mal ein bisschen ganz tief beackern, mal den Spaten rausholen und mal wirklich in die Tiefe gehen wollen. Das ist sozusagen alles mal dabei. Aber meistens, wie gesagt, so einen Film besprochen, wo wir unsere Eindrücke erzählen wollen. Das könnt ihr uns, wie gesagt, dann auch mitteilen, sehr gerne. Wenn ihr auf YouTube auch uns sowieso seht, dann habt ihr sowieso die schnellste und beste Möglichkeit natürlich in den Kommentaren. Das sehen wir natürlich. Ansonsten auch gerne auf Instagram oder auch auf unserer Webseite, wie gesagt, filmmagazin.org ist die Adresse. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
So ist es. Und falls heute irgendwas hier nicht technisch nicht hinhaut bei mir, seht es mir nach, es hat eben übelst angefangen zu gewittern. Also wenn hier der Strom ausfällt oder so, es liegt am Gewitter. Und ich bin auch nass geworden, deswegen bin ich auch noch so ein bisschen nass auf dem Fahrrad. Wilder Tag, wildes Wetter. Wir fangen einfach mal an und du hast gesagt, wir gucken uns auch gerne mal ältere Filme an. Das haben wir auch diesmal wieder getan. Und welches Jahrzehnt, Martin? Um welches Jahrzehnt könnte es denn bei uns gehen? Welches Natürlich. Jahrzehnt haben wir denn fast noch nie gemacht?
Die 90er.
Stimmt.
Schon wieder die 90er. Wir müssen wirklich mal was anfangen. Ich glaube, wir hatten schon in der letzten Folge gesagt, wir müssen uns ein anderes Jahrzehnt raussuchen.
Nächstes Mal machen wir was anderes.
Es ist filmisch auch einfach sehr spannend. Ja. Und weil wir, glaube ich, auch allein auf uns, welche Generation wir sind, deswegen ist für uns 90er Jahre wahrscheinlich so, es ist eigentlich alt. Weil da waren wir noch eigentlich noch zu jung, um das ganz aktiv mitzubekommen. Aber es ist trotzdem noch so nah, dass man das noch reinführen kann. Weil die 70er Jahre zum Beispiel, das fühlt sich so weit, weit weg an, da kann man sich gar nicht mehr reindenken. In die 90er kann ich mich schon noch reindenken.
Ja, vor allem auch 1998, da haben wir beide ja auch schon gelebt und vielleicht auch so die ersten Erinnerungen an wie es da aussah. Nicht in der Stadt, in der Film heute spielt, das ist nämlich London. Again, aber so insgesamt, ne, ans Gefühl. Und wir haben auch beim letzten Mal schon angekündigt, heute wird was ganz anderes. In der vergangenen Folge haben wir ja über einen Actionfilm aus den USA gesprochen, der auch wirklich das aus New Orleans, der das so geatmet hat, dieses Action-Feeling, ne, mit Jean-Claude Van Damme. Und heute ist es was ganz anderes. Man kann sogar fast sagen, es ist auch von der Länge her nicht so richtig ein Film, denn der ist nur 70 Minuten lang und das so lang sind ja heute teilweise schon, also oftmals Folgen von großen Serien, ne?
Teilweise sogar noch länger, die gehen ja manchmal auch schon in 90 Minuten rein. Das stimmt, da ist es wirklich ein Abkömmling oder was sehr außergewöhnlich, dass ein Film so kurz ist. Was natürlich daran liegt, dass er auch recht billig war und deswegen auch natürlich kürzere Filme sind in den meisten Fällen auch billiger, wenn man nicht so viel drehen muss. Und es ist auch der erste Film von einem sehr bekannten Mann, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben. Das ist nämlich der erste Film von Christopher Nolan, der 1998 im Alter von 28 Jahren hat er seinen ersten Film rausgebracht nach seinem Filmstudium und das ist Following.
Exakt. Und der Film hat, du hast schon gesagt, ist günstiger, $6,000 gekostet.
Was schon echt krass ist.
Ja, also ich gehe davon aus, dass da nicht alle bezahlt worden sind. Das weiß ich nicht, dass jemand wie der Nolan, der das Buch geschrieben hat, sich jetzt nicht eine echte Gage für das Buch gezahlt hat und so, ne, ja. Logisch, aber ungefähr $6,000 hat er gekostet, also es ist wirklich ein Independent-Film. Dafür ist es auch krass, das ist ja ein Film, der quasi auch schon unter seiner Produktionsfirma läuft und so, also das hat schon irgendwie alles schon Hand und Fuß gehabt, aber war wirklich Independent und wirklich sein erster Film. Und fand ich auch krass, auch damals schon offenbar mit seiner, weiß nicht, ob sie damals schon verheiratet waren, aber
wahrscheinlich
auch,
nicht, aber
wahrscheinlich nicht, aber mit seiner Frau zusammen.
Ja, Emma Thompson.
Emma Thompson. Also lange und erfolgreich zusammengearbeitet. In Deutschland ist er dann auch erst 7 Jahre später auf DVD erschienen. Ich hatte das Glück, ich habe ihn im Kino gesehen, aber nicht 1998 natürlich, sondern er lief jetzt hier nochmal in einem kleinen Programmkino um die Ecke, das sich nochmal gesagt hat, wir zeigen den ersten Nolan nochmal, fand ich toll. Haben wir geguckt, auch wenn es natürlich von der Machart her nicht so richtig ein Kinofilm ist. Also, oder doch? Ist er natürlich irgendwie, weil es ist ja immer noch ein Christopher Nolan, aber darüber sprechen wir gleich. Er ist, erstmal um das vorwegzunehmen, gut gealtert, finde ich.
Das kann man, glaube ich, ganz, ganz gut sagen, weil es ist natürlich auch so eine Geschichte, die sofort, da ist man wahrscheinlich sofort interessiert dran, wenn man das hört, die Prämisse sozusagen, weil es geht um einen, ja, Wannabe-Schriftsteller so ein bisschen. Er ist noch keiner, aber er möchte gerne einer sein. Er stellt sich selber auch als Bill vor. Heißt dann aber, im Abspann ist er dann nur der junge Mann. Also da ist er auch so ein bisschen, was Christopher Nolan auch später mit Tenet gemacht hat, wo er dann auch die Hauptfigur keinen wirklichen Namen hat, sondern einfach nur der Protagonist. So ist es hier halt die Hauptfigur, der junge Mann. Halt ein junger Mann, der durch London zieht, so ein bisschen ziellos, unter eher ärmlichen Verhältnissen lebt, der dann auch, wie der Titel dann sagt, Menschen folgt. Einfach. Er ist fasziniert, irgendwie Menschen zu beobachten, was sie so machen. Er erklärt das auch am Anfang so, wie man in einem Fußballstadion sich mal umschaut, dann ist es irgendwie erstmal eine Masse, die man erstmal vorsieht. Aber wenn man sich dann einen einzelnen Menschen, der jubelt oder trauert oder was auch immer, sich anschaut, dann wird es auf einmal eine Geschichte. Dann ist es ein einzelner Mensch, den man dort sieht. Und das lebt er gerade durch, indem er sich einfach einzelnen Menschen aussucht auf dem Spaziergang und denen dann ein bisschen auf die Arbeit folgt, ins Café folgt, wo auch immer hin. Er setzt sich auch mehrere Regeln eigentlich, dass er auch niemanden mehrmals verfolgen will, aber das bricht ja auch sofort, weil er natürlich dann fasziniert ist von einzelnen Persönlichkeiten und er trifft dann relativ schnell auf Cobb. Das ist ein kleiner Gangster, ein Einbrecher, der das halt schnell irgendwie merkt, dass er verfolgt wird und ihn dann den Bill sofort offensiv anspricht und sagt, hey, warum hast du das gemacht? Und dann ihn aber sofort unter seine Fittiche nimmt, weil da kommt dann dieses andere Following ein bisschen ins Spiel, die andere Form des Voyeurismus ist dann nämlich durch Cobb, der dann eine große Faszination hat fürs Einbrechen hat und eben nicht nur wirklich Leuten etwas stehlen, das ist gar nicht sozusagen sein Hauptantrieb, sondern wirklich einfach sozusagen das Leben der Menschen reinzugucken. Wie leben die? Was machen die? Was kann ich mitnehmen, um die Leute zu verunsichern und merken nicht, die Leute erst, wenn ich denen was wegnehme, was die eigentlich haben. So erklärt er dann das auch. Er hat das sozusagen, er rechtfertigt seine Diebstähle damit, so ein edles Ziel, wie die Leute merken gar nicht, was sie alles haben. Und erst, wenn sie einen Verlust spüren, dadurch merken sie etwas.
Kapitalismuskritik. Gelebte Kapitalismuskritik.
Könnte man so sagen, wenn man es ganz fein ausdrücken möchte. Und die beiden gehen dann sozusagen, oder gerade Bill ist dann so fasziniert von diesem Kopf, von diesem Einbrecher. Und die passen sich dann auch so ein bisschen an, auch optisch. Und der ist sozusagen, Bill ist dann sozusagen der Schüler und Lehrling. Und dann kommt natürlich auch eine Frau noch ins Spiel.
Die
Blondine. Auch ein bisschen typisch für Nolan, wo Frauenrollen, das hatten wir auch schon häufiger auch bei Oppenheimer schon besprochen, Frauen häufig keine eigenen wirklich Charaktere sind, sondern nur Vehikel, um die Männer in eine Situation zu bringen. Meistens in eine eher schlechte Situation zu bringen, aber nicht nur, aber es ist meistens nur wirklich ein Story-Vehikel, die dürfen meistens nicht die Hauptfiguren sein oder selber einen Handlungsdruck Macht ausüben, sondern sie schubsen eigentlich die Hauptfiguren irgendwo hin. Und in dem Fall ist halt Bill sofort fasziniert von dieser Blondine, weil sie dort auch einbrechen und dann die Fotos erst sieht von dieser wunderschönen Frau und sie sich irgendwann dann auch kennenlernen. Und dann hat man irgendwann diese Beziehung zwischen diesen drei Personen, die dann sozusagen groß im Vordergrund steht. Da gibt es dann noch ein paar Twists and Turns, was dann noch alles drumherum passiert. Aber das ist sozusagen erstmal die Ausgangslage.
Ja, also es ist beide Typen super creepy auf jeden Fall.
Ja.
Man könnte es auch sagen, wir können auch sagen, Gaslighting der Film.
Auch das, ja.
Und zwar in alle Richtungen, also auch mit dem Twist, den wir, glaube ich, nicht verraten müssen unbedingt, weil es gibt Nolan-typisch einen großen Twist in dem Film, wo man dann am Ende auch da sitzt und sagt so, okay, cool, so ist das also. Den müssen wir jetzt auf, also der muss nicht mit zusammengefasst werden. Da nimmt man sich nur die Freude an dem Film, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Aber ich glaube, dass das Große, was man diesem Film, es ist eine relativ einfache Geschichte, Und lässt sich auch ganz gut weggucken. Was er trotzdem auch hat, ist, er hat es wieder geschafft, dass also irgendwie im zweiten Akt der ein bisschen lang ist, trotz der nur 70 Minuten. Das schafft er, egal wie lang ein Film ist. Aber es ist, und das zählt auch dazu, es ist schon, man sieht schon, dass es Nolan ist. Und das fand ich so krass, als ich den gesehen habe, wie man quasi, er hat, klar, er hat natürlich darauf auf seine Karriere aufgebaut und genau das wollten Studios natürlich haben, ne, diese Art zu erzählen. Aber dass so viel schon von dem, was man aus auch aus Tenet kennt, aber vor allem auch Inception. Ich meine, gut, Cobb, ne? Dom Cobb ist ja auch die Hauptfigur in Inception und so, da ja. greift man auch zurück. Aber kokettiert sicherlich auch ein bisschen damit. Aber da ist so viel drin von Inception, von Tenet schon, von Interstellar, so Zeitsprünge auch, ne? Die er drin hat, dieses nicht-lineare Erzählen. Also ich fand ich wirklich krass, hätte ich nicht gedacht. Ich habe es ein bisschen erwartet, dass man natürlich erwartet, dass man so ein bisschen was sieht von Nolan, aber dass es wirklich so ganz klar Nolan ist, hätte ich nicht gedacht. Und auch natürlich, Oppenheimer hat natürlich auch diese Struktur des Hin- und Herspringens in der Zeit und eben am Ende auch so einen großen Twist. Ist irgendwie ein Rezept, das er für sich, für sein Leben, das er über sein Leben drüber geschrieben hat anscheinend.
Ja, so Zeit ist also wirklich das große Thema in Nolan-Filmen immer gewesen. Halt auch Spiel mit der Zeit, wie wir Zeit wahrnehmen, wie die Figuren in Nolan-Filmen halt Zeit wahrnehmen und wie er das versucht, durch filmische Mittel auch uns irgendwie wahrnehmer werden zu lassen. Deswegen ist sozusagen das Spiel damit, wann, was, wie, wo stattfindet, immer ein ganz, ganz großes Mysterium in den Nolan-Filmen. Fand ich auch sehr interessant, dass er das quasi schon ab seinem ersten Film so rum experimentiert hat, weil der Film eben nicht ganz chronologisch erzählt ist. Er springt immer mal wieder hin und her, hat immer mal wieder ein paar Szenen, wo man sich fragt, okay, das spielt jetzt eigentlich danach oder davor. Ich finde aber insgesamt, hier war es noch nicht so perfekt, was auch vollkommen okay ist. Ne? Man kann wirklich sagen, hat nur noch ein bisschen rumprobiert und die Zeitsprünge teilweise haben für mich jetzt nicht so krass unbedingt funktioniert. Ich dachte, oh, und jetzt kommt alles zusammen. Also es war schon cool, hat schon alles funktioniert, aber das war noch nicht so raffiniert, wie später bei einem Tenet, bei einem Memento ist er da, sein großes, dann der Film, der danach gekommen ist, wo es ganz, ganz stark ist, dieses nicht chronologisch erzählen, wo du wirklich sagst, krass, hätte ich nie so eine Geschichte mal so erzählt bekommen, finde ich ganz außergewöhnlich. Das finde ich hier bei Following ist noch ein bisschen klassischer, weil dann ist es im Prinzip so, die Figuren, da unterhält sich die Blondine mit Bill und sagt ihm, hier, es wurde vor kurzem eingebrochen bei mir und ich habe ich vermisse einen Ohrring. Und dann kommt halt die Szene danach, wie sie eingebrochen wird und dieser Ohrring geklaut wird. Ne? Das hat man jetzt sozusagen einfach eine Rückblende. Aber das ist jetzt nicht besonders clever erzählt. Ne? Man hätte es auch chronologisch erzählen, man muss es nicht, aber das ist jetzt nicht besonders, hat jetzt keinen neuen Aspekt. Das ist teilweise bei anderen Filmen, es gibt zum Beispiel am Anfang so eine kurze Szene, wo dann der Hauptcharakter Bill halt aufwacht, der wurde irgendwie geschlagen offensichtlich, er hat ein blaues Auge und hat auch irgendwie so zwei Handschuhe im Mund. Gummihandschuhe. Da fragt man sich, wie ist das denn passiert? Das wird erst ganz am Ende ein bisschen aufgeklärt, wie es dazu gekommen ist. Das ist schon ein bisschen interessanterer Spannungsbogen. Aber es gibt immer wieder so Szenen auch im Film, wo du sagst, okay, da wurde jetzt ein bisschen einfach hin und her gesprungen, links und rechts, aber man hätte es auch chronologisch erzählen können, hätte es nichts gewonnen, nichts verloren. Da fand ich dann seine späteren Filme deutlich interessanter, was er damit gemacht hat. Aber nichts, das kann ich auch verstehen, weil hier ist er erster Film und so, 6.000 Pfund. Das ist natürlich wirklich nicht viel Geld. Und da große Experimente noch zu machen, kann ich auch verstehen, wenn man da vielleicht auch erstmal ein bisschen rumprobiert, das Ganze.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Er hat auch wieder ein paar Schauspieler und dann auch nochmal eingesetzt, später, als er dann riesig Erfolg hat, aber so in Nebenrollen, ne? Also zum Beispiel Jeremy Theobald, der den Bill oder den Namenlosen im Prinzip spielt, also natürlich alles britische Schauspieler, den hat er sowohl in Batman Begins eingesetzt, als, also gibt es doch diese eine Szene, wo als dieser Zug Zug mit diesem Mikrowellenemitter, der das Wasser verdampfen soll, auf diese Zentrale der Wasserversorgung zurast. Und in der Wasserversorgung sind dann so zwei Typen, ein älterer und einer, der am Computer sitzt und sagt so, oh Gott, sie rasen auf uns zu. Und das ist Jeremy Theobald. Und auch in Tenet spielt er eine kleine Rolle. Da ist er der Butler am Anfang, als Cop da diesen, ich weiß nicht mehr, was es ist, also die Michael Caine-Figur trifft im Prinzip. Oder derjenige, der da in dem Restaurant arbeitet, da hat er sogar einen Satz, glaube ich. Oh. Oder zwei. Ja. Also, da bleibt man sich offenbar treu.
Der ist wahrscheinlich nur noch super dankbar für diese Zeit, weil die ja wahrscheinlich auch kein Geld dafür bekommen haben oder sehr, sehr wenig Geld nur bekommen haben und dann trotzdem bei einem Film mitgemacht haben, ist auch teilweise die Drehorte, die Wohnungen sind dann wirklich auch die Wohnung der Schauspieler gewesen oder irgendwie auch vom Onkel von Nolan, der ja auch als Polizist auftritt. Deswegen, da ist wahrscheinlich auch viel geholfen worden. Da kann ich mir vorstellen, dass man immer auch noch super, super dankbar ist. Deswegen, auf jeden Fall merkt man nur ein bisschen, die Biografie von Nolan ist auf jeden Fall auch stark durch diesen Film beeinflusst worden. Was natürlich auch in dem Film auch, glaube ich, aussieht, weil ich glaube, das hat Nolan auch natürlich gesagt, das ist natürlich ein großes Vorbild von ihm, ist natürlich Alfred Hitchcock, so wie von jedem Filmemacher gefühlt natürlich. Und da ist natürlich das Fenster zum Hof, ist, glaube ich, so das größte Vorbild, was hier auch in Following dann nochmal wiederfällt. Ich meine, das ist auch einer, Fenster zum Hof ist auch einer der meistzitierten Filme, glaube ich. Oder auch die Grundidee des Voyeurismus ist ja auch einfach, der Film an sich ist ja voyeuristisch, weil man guckt irgendwie Leuten da bei irgendwas zu, als Zuschauer, als unsichtbarer Zuschauer. In den meisten Fällen wurde das ja nicht kommentiert, dass wir das zuschauen dürfen. Das ist ja das Medium Film irgendwie an sich aus voyeuristisch, deswegen sind natürlich Filme, die das direkt zum Thema machen, super spannend. Deswegen ist es ja auch sowohl bei Fenster zum Hof als auch bei Following natürlich total präsent. Wahrscheinlich besonders halt da den Anfang sehr interessant. Da hätte ich auch gedacht, da geht's auch stärker noch darum, halt diese Eigenart von Protagonisten Leuten zu folgen und zu beobachten, wie er dann halt durch die Straßen Londons zieht und sich so seine Gedanken macht und das so erklärt. Das ist im Verlauf des Films kommt dann halt dieser Kriminalplot so ein bisschen dann auch mit drauf. Der ist dann ein bisschen wichtiger als dann das. Da hätte ich noch gedacht, dass das, oder hätte für mich noch ein bisschen interessanteren Film gemacht, wenn der Film sich stärker damit auch auseinandergesetzt hätte, wie wir halt ja Menschen sehen, wie wir in erster Masse sehen, dann sehen wir doch ein einzelnes Individuum, wie wir uns halt auch ganz schnell irgendwelche Urteile über Menschen bilden, die wir nur ganz kurz gesehen haben und dann vielleicht, ne, wenn wir sie auf einmal 20 Sekunden länger sehen, haben wir wieder eine ganz, ganz andere Meinung. Das verliert der Film so ein bisschen. Ist wahrscheinlich, weil er das Christopher Nolan auch wahrscheinlich gar nicht wollte, unbedingt. Du hast natürlich trotzdem noch in einzelnen Aspekten drin, auch ne, durch Cobb, durch das Einbrechertum, dadurch ist er auch nochmal drin, dieses, man bricht in der Wohnung ein und macht sich dann seine Gedanken darüber, wie diese Menschen zu leben haben, aber das spielt auch jetzt nicht so eine große Rolle, dass die da irgendwie vielleicht falsche Annahmen machen oder damit irgendeine große Erzählung machen. Das ist ja eher untergeordnet.
Ja, wobei es gibt natürlich die eine Szene, wo er sagt, also normalerweise ist ja Cobb derjenige, der da die Leute aussucht und dann führt ihn die Hauptfigur einmal in eine vermeintliche Wohnung, die er ausgespäht hat und dann gehen die da durch. Und es ist seine Wohnung, das wissen wir als Zuschauende, ne? Das merkt man relativ schnell, weil wir ihn ja kennen und weil wir die Wohnung, glaube ich, vorher auch schon mal gesehen haben. Und dann wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, was Dom weiß, ne, aber er geht da durch und sagt so, bist du bescheuert, der ist ja ein Arbeitsloser, ich breche doch nicht bei einem Arbeitslosen ein und zieht so ein bisschen über den her, weil er so sieht, was er da für eine Wohnungseinrichtung hat und dass er offenbar arm ist und der ist ein verkappter Schriftsteller, hat eine Schreibmaschine und so weiter und ist eigentlich eine Riesenbeleidigung, unsere Hauptfigur sagt auch nicht, dass das mein Zimmer war. Ne? Es ist ihm sichtlich unangenehm, aber er gibt es dann auch nicht zu. Ne? Er ist sehr zurückhaltend dieser Figur gegenüber und ordnet sich dem total unter. Ne? Und da gibt es noch so mehr Szenen, wo es so ist, wo man einfach merkt, er ordnet sich immer total unter. Auch allein, dass er ihn natürlich nachahmt. Ne? Er hat ja sozusagen, Dom tritt ja auf, das hast du schon gesagt, er sieht immer besonders aus, also er ist ja schick angezogen, er hat einen Anzug an, damit er zum Beispiel auch, wenn er jetzt Geld geklaut hat oder so, das in einem schicken Restaurant verkloppen kann, dass er nicht wie ein Einbrecher aussieht. Und dem gleicht sich natürlich dann unsere Hauptfigur auch an. So.
Ja. Es ist trotzdem schon mit drin, deswegen, das finde ich auch die spannendsten Aspekte. Ich habe irgendwie am Anfang des Films halt irgendwie gedacht, es geht doch ein bisschen in eine andere Richtung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann vielleicht auch das ein Low-Budget-Film ist, es eben auch nicht möglich war, so sehr dann da auch mit Außenaufnahmen zu spielen, dass man mehr in den Wohnungen sein muss, weil man das natürlich besser kontrollieren kann und auch besser drehen kann. Ich habe zumindest auch nur kurz in Making-of mal gelesen, dass da auch viel am Wochenende dann gedreht wurde und quasi alles vorbereitet werden musste, weil das dann auch gewesen nach dem eigentlich den Hauptjobs der einzelnen Akteure dann sozusagen dieser Film auch gemacht wurde. Deswegen hatte man wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit, als auch groß für Außendrehs, die natürlich dann immer noch mal was anderes
sind
als
in der Wohnung. Außen was ist, dann ist man mal auf dem Dach zum Beispiel, ne? Wo man halt einen abgetrennten Bereich hat sozusagen, den man auch nicht sperren muss oder so extra.
Und man hat es in Schwarz-Weiß, muss man auch sagen, ist der Film nicht gedreht, weil das dann auch aus Budgetgründen macht, weil man dann weniger aufs Licht achten muss und auf Farben, sondern sozusagen da ein bisschen auch sozusagen auch viel mit natürlichem Licht drehen kann, was es dann auch nochmal ein bisschen einfacher machen kann, wenn man es drauf hat. Man ist natürlich trotzdem eine Schwierigkeit, das kann, glaube ich, auch sehr schnell scheiße aussehen und dich da auch nicht so viel Gedanken macht. Schwarz-Weiß ist jetzt nicht einfach so ein Ticket, sieht immer dann gut aus oder so, ja, oder immer Standard. Da gehört trotzdem Arbeit dahinter, aber es ist vielleicht unter bestimmten Umständen einfacher, als wenn du es mit Farbe drehst. Deswegen auf jeden Fall super raus, ein spannender Film. Der ist ja sogar in der Criterion Edition mit drinne. Also auch, ist auch so eine Blu-ray-DVD-Sammlung, die sozusagen sehr ausgewählt ist, die sozusagen, da kommen sozusagen nur besondere Filme mit rein. Deswegen ist das immer auch so ein Statement, wenn Filme Teil der Criterion Edition sind. Die werden dann auch nochmal, wenn sie auf Blu-ray erscheinen, nochmal ein bisschen hübsch gemacht. In den meisten Fällen, dass also wirklich auch so ein Aushängeschild ist. Das ist durchaus unüblich, dass jetzt so ein low-budget 70-minütiger Film auch mit dabei ist. Aber kann es mir schon durchaus erklären, weil es allein auch historisch super interessant ist, woher Christopher Nolan kommt, was seine ersten Gehversuche waren, aber hier auch wirklich einen echt spannenden Film gemacht hat, der halt eine schöne Ergänzung oder eine Aktualisierung auch ein bisschen zum Fenster zum Hof ist, das noch ein bisschen moderner interpretiert, aber auch nicht ganz. Wenn man auch wieder merkt, der Nolan ist ein analoger Typ. Deswegen ist es halt auch nicht, ist es halt die Schreibmaschine, mit dem der Protagonist schreibt, ja, und nicht der Computer. Das erwähnt ja auch der Cop, der dann sagt, eigentlich müsste es ja ein Computer sein, aber was ist denn das für ein Typ, der noch mit einer Schreibmaschine schreibt? Höchstwahrscheinlich ist es auch Nolan selbst, der noch das Drehbuch auf einer Schreibmaschine geschrieben hat, wenn wir ehrlich sind.
Gegen sich selbst.
Ja, das gegen sich selbst eigentlich so ein bisschen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er das da selber auch gemacht hat. Der Nolan ja auch bis heute, glaube ich, kein Handy hat, der quasi, wenn du ihn erreichen willst, brauchst du deine Festnetznummer oder so. Oder musst du jemanden kennen, der ihn kennt, weil er wirklich noch so ein analoger Verfechter ist, was man auch in seinen Filmen immer ganz, ganz stark merkt. Auch hier.
Ja, und auch, ich meine, gut, 98, wenn ich überlege, ich glaube, wir hatten zu Hause den ersten Computer 99 vielleicht, so einen ganz einfachen, einfach nur für Office-Tätigkeiten. Und also ich glaube, das war auch so die Zeit, wo es so umgeschwungen ist, aber es ist natürlich auch eine sehr alte Schreibmaschine. Es ist jetzt nicht so eine elektrische oder so, wo man dann schon, ja, was ja viele damals hatten. Ja, also kann man sich durchaus mal angucken, vor allem es wirklich snackable, dadurch, dass er halt nur 70 Minuten lang ist. Also 21 Uhr im Kino, 22 Uhr 10 raus, geht, kann man schon machen. So.
Müsste es eigentlich auch häufiger geben, ne? Das ist dann auch so eine Kunst. Weil das ist ja toll, du hast nicht das Gefühl, oh, das ist jetzt gehetzt erzählt.
Nein,
oder so. Ich bin den Charaktere nicht nahe gekommen.
Warum macht eigentlich keiner mehr, also man kann es natürlich sich erklären, ne, warum keiner solche mittleren, kürzeren Filme macht, aber zum Beispiel, wir haben doch jetzt die Möglichkeit, warum macht man denn nicht eher mal eine Einzelfilmserienproduktion, weil man wahrscheinlich mehr Geld verdienen will. Ne? Warum macht man nicht einfach mal 60 Minuten?
Und ich glaube auch, die Leute haben natürlich schon, wenn die sagen, hier, ich gehe irgendwie ein, zwei Mal im Jahr ins Kino, weil das mir einfach zu teuer ist. Und dann gucke ich mir eben keinen 70 oder 80, 90-minütigen Film an. Dann möchte ich auch für meine 15 Euro möchte ich dann eben auch 2,5 Stunden haben. Ja. Ne? Oder das noch mehr.
Das ist natürlich auch verständlich. Natürlich gibt es so Fernsehfilme und natürlich sind Filme auch so öfter mal so 90 Minuten lang. Aber wirklich mal was, meine eine Geschichte einfach ist komisch, weil es hat sich alles so nach diesen, also 20 Minuten gibt's oft, 30 Minuten gibt's oft, 40 Minuten gibt's oft, Stunde gibt's oft, anderthalb Stunden gibt's oft und dann Open End. So, also vieles hat auch mit Werbung zu tun, glaube ich. Diese 40 Minuten zum Beispiel ist ja eine amerikanische Stunde mit Werbung. Ne, das, also mit den Werbeeinblendungen irgendwie. Das ist schon, das hat schon alles seine Gründe, aber irgendwie komisch. Ich meine, passt dann auch lustigerweise, wenn man mal irgendwie 3-Akt-Struktur oder 5-Akt-Struktur, was ja im Prinzip das gleiche ist, schreibt, dann kommt man auch am Ende irgendwo da raus. Ne? Also die sind schon so aufgebaut, aber vielleicht kann man jemanden Stunde Kurzfilm mehr machen.
Halt große. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich halt auch eine große Kunst, die auch nicht einfach ist, wirklich solche Filme dann in so kurzer Zeit auch erzählen zu können. Ich meine, hier ist es halt geboren, halt eben aus der Not höchstwahrscheinlich auch, weil es eben auch länger nicht ging, weil dann das Geld wirklich alle war. Aber ja, das ist, glaube ich, dann wirklich auch eine große Kunst, wenn du sagst, du machst einen großen Blockbuster, wäre mal interessant, ne? Einen großen Marvel-Film oder ein großes, selbst ein monumentales Geschichtsepos in 90 Minuten. Das ist möglich, ne? Aber das ist irgendwie ganz, ganz selten noch, weil die müssen dann immer die mindestens 2,5 Stunden gehen. Das merkt man hier dann irgendwie auch nochmal, dass es dann auch wie erfrischend das dann sein kann. Irgendwie da nicht eine unnötige Szene oder unnötig viele Flashbacks oder noch ganz viele Figuren, weil man hat im Prinzip 3 Figuren eigentlich nur, die wirklich häufig vorkommen. Dann hast du noch den Polizisten, der halt Bill befragt, wie das Ganze zusammenhängt, kommt dann erst am Ende raus. Und es gibt noch so einen Gangster, der immer wieder gezeigt wird, der aber auch nicht sehr wenig Redeanteil hat. Ich glaube, der sagt glaube ich, original 5 Wörter oder so.
Ja.
Also eigentlich auch wirklich nur 3 Figuren plus noch 2 Nebenfiguren. So. Also eigentlich 5, ja, ne? Und es funktioniert. Es ist ja ein bisschen wie Theater, könnte man fast schon sagen.
Kammerspiel, ja.
Ein bisschen Kammerspiel auch, aber irgendwie auch wiederum nicht, weil es ist natürlich trotzdem jetzt nicht an einem Ort gebunden und es spielt ja auch, wie gesagt, mit der Zeit. Dadurch springt es natürlich auch ein bisschen hin und her. Aber es fällt einem jetzt nicht auf, weil es halt eben dann so knackig erzählt ist. Also kann man machen. Ja, aber man merkt natürlich trotzdem, dass er dann unter billigen Verhältnissen manchmal gedreht wurde. Nee, es gibt so manche Gewaltszenen oder Prügelszenen, die sind natürlich dann super einfach gemacht sozusagen, damit man da nicht viel mit Stuntmännern oder so irgendwas machen muss. Das muss man dem Ganzen natürlich verzeihen und man muss natürlich damit leben, dass es natürlich ein Low-Budget-Film ist.
Total. Ja. Ich finde auch immer interessant, du hast den Polizisten erwähnt, das ist ja John Nolan, das ist der Onkel von Christopher, der macht immer schon so ein bisschen Familienunternehmen auch, ne? Der John Nolan tritt ja auch dann noch mehr in, der ist ja auch bei Batman dabei, der ist ja dieser Vorstandstyp da, Wayne Enterprises übernimmt, der ist auch bei Dunkirk dabei. Dann ist natürlich sein Bruder Jonathan, ist ja auch in die Filmprojekte oft mit eingebunden, seine Frau. Also das ist schon Familienunternehmer, kann man sagen.
Ja. So ein bisschen ähnlich wie Til Schweiger, könnte man sagen. Ne? Der macht das auch sehr gerne.
Auf einem anderen Niveau, ja.
Auf einem bisschen anderen Niveau. Aber an sich, da sind sie sich ein bisschen ähnlich. Ich glaube, das ist auch, da ist, glaube ich, Nolan auch immer, es wirkt zumindest immer so, dass er dann, sobald er jemand findet, ist ja auch bei Schauspielern ganz häufig, dass er mit den gleichen Schauspielern zusammenarbeitet. Wenn er irgendwie da einmal jemand findet, wo er sagt, da funktioniert es irgendwie, dann wird man auch sofort angerufen fürs nächste Filmprojekt. Da wirkt das immer auch so, ja. Es ist ja auch hier, dass Nolan eben nicht nur die Regie gemacht und das Drehbuch, sondern auch die Produktion, die Kamera und den Schnitt. Also wirklich natürlich auch aus dem Grund, dass er natürlich das als Eigenproduktion mehr oder weniger gemacht hat. Auch erklärlich, aber auch sehr faszinierend, dass man da wirklich in der Sechsfachrolle ist. Was sicherlich auch nicht einfach, was ihm übrigens auch mit Tischweiger ein bisschen vergleichbar macht. Der hat auch immer irgendwie 6 Rollen übernommen, auch immer noch als Schauspieler. Aber das hat Nolan zum Glück dann nicht gemacht.
Ja. Also Empfehlung. Auch unter der Maßgabe, aber mit der Maßgabe, ne, wir haben schon mal gesagt, Gaslighting der Film, also ist schon weirdes Zeug.
Aber es sind halt komische Charaktere, ne? Aber das ist natürlich allein durch die Prämisse erklärt sich das, wenn ihr darauf Bock habt, so einem Charakter über die Schulter zu schauen, wie andere Leute über die Schulter schaut, dann auf jeden Fall ja. Aber es sind natürlich keine so Charaktere oder Figuren aus dem Alltag. Ja. Aber das macht es ja auch irgendwie spannend, weil wie die dann funktionieren. Das ist ja schon, kann man auch gesellschaftlich natürlich sehr, sehr spannend, dass man sich irgendwie so verloren ist in der Welt, dass man so in dieser riesengroßen, komplexen Welt halt keinen Zugang mehr findet, keinen eigenen Standpunkt mehr hat wirklich und sich fragt, wer bin ich eigentlich, dass ich meine Persönlichkeit darüber definiere, dass ich anderen so sein will wie andere Menschen und dem anderen folgen, weil das Leben der anderen Menschen wohl interessanter sein muss als mein eigenes. Das ist natürlich auch, glaube ich, was auch sehr gut auf die 90er Jahre passt, wo das, glaube ich, nochmal das erste Mal richtig deutlich geworden ist, nachdem sozusagen der Kalte Krieg vorbei ist und sozusagen der globale Kapitalismus und Globalismus sozusagen gewonnen haben. Und jeder ist sozusagen, das Individuum hat gewonnen, hat über die Gemeinschaft gewonnen, aber jetzt, was machst du denn damit? Was machst du damit, wenn du dich als Individuum eigentlich gar nicht wohlfühlst unbedingt oder damit Schwierigkeiten hast? Das ist, glaube ich, schon dieser Film eine Antwort so ein bisschen darauf, oder dieses Gefühl zumindest, könnte ich mir vorstellen. Deswegen auch durchaus interessant und dieses Thema ist ja auch heute noch total aktuell. Deswegen sozusagen auch aus der gesellschaftlichen Perspektive kann man da, glaube ich, auch einiges reinlesen.
Ja. Gut, dann lest mal schön im Kino. Wir sprechen nächste Woche mal nicht über die 90er, das müssen wir uns vornehmen.
Das müssen wir uns wirklich vornehmen. Aber das ist wahrscheinlich, wir haben es wieder vergessen dann, wenn wir darüber sprechen. Und dann auf einmal, zack, ist wieder ein 90er-Film.
Ja, ist wieder ein 90er-Film. Nee, das kann passieren. Vielleicht machen wir auch nächstes Mal eine Serie oder so.
Oh, eine Serie.
Alles klar. Na dann, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann später wieder.
Genau.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.